Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte gefriergetrocknete Wirklichkeitsstudien. Das ist ganz wichtig, der nüchterne, der kühle Blick, nicht dieser Moralismus, dieses Traumtänzer, Wunschdenken und Illusionszaubererdenken, das leider in vielen Geländekammern der Aktualität vorzuherrschen scheint. Ich freue mich, dass Sie da sind und begrüße Sie natürlich zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 23. Januar 2026. Das World Economic Forum in Davos neigt sich seinem Ende zu. Die Trump-Festspiele, eine Achterbahnfahrt der Emotionen, von angstschlotternder Erwartung bis hin zu dankbarer Erleichterung und hämischer geistiger Verarbeitung. Wir haben alles gesehen da am WEF in den Davoser Bergen, der ganz große Bahnhof. Das Forum droht aus allen Nähten zu platzen, stark dominiert von den Amerikanern. Das ist übrigens nichts Neues. Schon 1971, als das WEF von Klaus Schwab gegründet wurde, war ja die Ursprungsidee, amerikanische Managementlehren nach Europa zu bringen. Ausgangspunkt war das Buch eines französischen Publizisten, Servan Schreiber, eine bekannte Persönlichkeit zur damaligen Zeit, und der hat den Défi américain beschrieben. Und zwar, dass eben Europa zurückfalle gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Und Klaus Schwab, ein Freund von Henry Kissinger, ein Harvard-Absolvent, hat dann eben diese amerikanischen Methoden als Inspirationsnachhilfe in die Schweizer Berge geholt. Und so hat dieses WEF begonnen, sehr stark amerikanisch orientiert, aber dann doch eben weltausgreifend in alle Richtungen. Das hat sich dann stark verengt aufgrund des Ukraine-Kriegs. Und das WEF ist auch immer etwas technokratischer, abgehobener geworden, obwohl das alles natürlich drinsteckt. Da ist der Geist der 60er Jahre noch drin. Und damals glaubte man eben an die Gestaltungskraft der Gesalbten und der Hochgebildeten, der Studierten. Und am WEF ist ja dieser legendäre Satz geprägt worden: Wir brauchen mehr Gescheite und weniger Studierte. Und jetzt, wenn man den neuen Chefs am WEF glauben will, sie haben ja den Gründer Klaus Schwab ziemlich unsanft und stillos abserviert, das muss man irgendwie noch einrenken, das kann so nicht im Raum stehen bleiben. Aber wenn man den neuen jetzt Glauben schenken mag, ja, dann möchten sie das WEF wieder bodenständiger, wieder etwas wirklichkeitsverbundener gestalten, auch vielfältiger. Das wurde mehrfach gesagt. Ja, wir haben doch jetzt wieder richtige Diskussionen, einschneidende Erkenntnisse. Gespräch schlägt Selbstgespräch. Ja, es war zu lange ein Selbstgespräch in Davos. Jetzt wieder ein Gespräch, das vor allem aber durch die wasserverdrängende Persönlichkeit des amerikanischen Präsidenten hier brachial herbeigehebelt wurde. Ja, Trump war so etwas wie der Einbruch der Wirklichkeit in diese, ja, auch etwas Ziergärten und Luftkammern da abgeschotteten Abteilungen des World Economic Forum. Ist er da, dieser T-Rex, dieser Dinosaurier, dieser Fleischfresser, wie sich der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom ausdrückte, der ist da sozusagen hineingebrochen. Aber sonst haben wir jetzt nicht sehr viel Kontroverses erlebt da am World Economic Forum. Gestern Abend noch Elon Musk mit einem jetzt nicht sehr denkwürdigen Auftritt. Nicht so substanziell und originell, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Ja, also diese Vielfalt ist noch nicht vorhanden am WEF. Also große Teile auch der europäischen politischen Wirklichkeit, die sind nach wie vor ausgeklammert. Die sogenannten populistischen Parteien spielen überhaupt keine Rolle. Denen stellt man sich nicht zur Diskussion. Und man hat den Eindruck, dass hier eben auch eine Art Teppichetage versucht, sozusagen nach wie vor etwas von oben herab die Welt nach ihrem Gusto zu formen und zu massieren. Und man hat eine gewisse Vorstellung, man hat natürlich eine Agenda. Und es ist noch viel zu wenig, dieses WEF. einfach das ergebnisoffene, anarchische Gespräch aller mit allen. Das müsste es aber sein. Das ist die Stärke der Schweiz, der neutralen Schweiz. Eben alle reden mit allen, ohne Denkverbote, ohne Zensur, ohne Digital Services Act, ohne diese Meinungsbevormundungen und Sanktionen gegen Andersdenkende, diese ganze Zensur- und Inquisitionskrümpel aus der Europäischen Union. Abfahren damit, das wollen wir nicht in der Schweiz. Also das wäre die Schweiz, neutral, nicht möchte gern groß, nicht auch noch jetzt so ein Mini-Raubtier spielen wollen da im Freiluftgehege dieser Prädatoren. Nein, wir sind ein Kleinstaat, wir stehen dazu, wir sind weltoffen und wir sind an Gesprächen orientiert und interessiert und nicht an geschlossenen Abteilungen, die einfach da ex cathedra ihr Evangelium verkünden wollen. Das wäre die Zukunft des WEF. Da müsste es eben aber auch dominante Schweizer geben in dieser Gestaltung des Forums, dann wäre es unverwechselbar. Es ist natürlich ungeachtet all dessen eine ziemlich unverwechselbare Sache schon jetzt. Die Präsenz beeindruckend. Ich habe es in der Schweizer Ausgabe schon gesagt, dass all diese Staatsmänner, diese Politiker und Staatsoberhäupter kommen, ohne offizielle Empfänge, ohne diesen ganzen Pomp, um sich da eben in engen Räumlichkeiten zu treffen mit anderen. Das ist doch bemerkenswert und wir werden sehen, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Insgesamt, was ist mein Gefühl nach diesem WEF, wenn ich jetzt auch die Schlagzeilen des heutigen Morgens geistig verarbeite? Die Welt bewegt sich wieder in die richtige Richtung. Und das hatte ich in den letzten Jahren nicht, dieses Gefühl. Also zum Teil war das richtig gehend irritierend, wie man vor allem das Wort Krieg und Konfrontation und militärischen Sieg und all diese Großmacht-Rauschfantasien da zelebriert hat am WEF. Und das ist vielen Teilnehmern wirklich auf die Nerven gegangen, wie da eben gerade im Ukraine-Krieg dermaßen Stimmung gemacht wurde, einseitig natürlich, wie man sich da in eine Art Trance hineingesteigert hat, fast schon etwas zwanghaft, zwangsneurotisch, hysterisch. Und das war ein unguter Zug, aber natürlich auch Ausdruck etwas der allgemeinen Stimmung in Europa. Und das hat sich schon stark verändert, dank dem amerikanischen Präsidenten, der hier den gordischen Knoten durchschlagen hat und jetzt Diplomatie wieder ansagt. Seit einem Jahr, seit er im Amt ist, spricht er mit Russland, mit dem verfemten russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es finden laufend jetzt auch Diskussionen zur Kriegsbeendigung statt, gerade als ich diese Sendung aufzeichne. Amerikanische Gesandte in Washington. Es gibt heute in Abu Dhabi ein Treffen zwischen der Ukraine und Russland. Also das bewegt sich in die richtige Richtung. Dann, dass man die Missstände anspricht in der Europäischen Union, auch das ist ein Durchbruch. Endlich einmal redet man wenigstens darüber. In der Vergangenheit wurden da ja nur die schönsten Geigenklänge verlautbart. Und jetzt merkt man, auch die Exponenten dieser EU kommen nicht mehr darum herum, zuzugeben, dass die Kritiker dieser Europäischen Union, von denen ich auch einer bin, dass sie denen Recht geben müssen in der Sache. Wir haben den Draghi-Report, wir haben all diese Berichte, die zeigen, dass die EU da auf einer abschüssigen Bahn in den Untergang ist. Aber ob die Rezepte, die man dann aufbietet, noch mehr EU, noch mehr Technokratie, noch mehr Top-Down, ob das Gelbe vom Ei ist, da wäre ich nicht so sicher. Von der Leyen kündigt umfassendes Investitionspaket für Grönland an. Ja, da hat man sich jetzt geeinigt, der Climb-Down, die radikale Schubumkehr des amerikanischen Präsidenten. Ja, so ist er. Er lässt da einfach mal eine Bombe knallen und dann rudert er zurück oder macht etwas anderes, bekommt dann aber sein Ziel doch irgendwo erreicht, zeigt auch, dass er ein Pragmatiker ist, er ist kein Ideologe, kein Sturkopf, aber die Journalisten, ist ja auch okay, wenn sie das kritisch sehen, man sollte ja Politiker immer kritisch ins Visier nehmen. Ich wünschte mir, dass sie nicht nur Donald Trump so kritisch begutachten würden. Auf jeden Fall scheint man da auch in dieser kniffligen Grönland-Frage wieder näher aneinander zu rücken. Und für alle, die die Hoffnung verloren haben und verzweifelt sind wegen Trump, die kann man daran erinnern, dass er ja das Wort Westen mit einer gewissen Emphase am WEF geäußert hat. Also er hat sich da zur westlichen Wertegemeinschaft, mir läuft es ja immer kalt den Rücken runter, wenn ich diese Schwimmabzeichen-Rhetorik höre, da diese Selbstaufplusterung, ja, die westliche Wertegemeinschaft, wir haben doch ein klares Bekenntnis des amerikanischen Präsidenten gehört. Ist doch eine schöne Nachricht. Trumps Tonfall erinnert an die Gangster aus Mafia-Filmen, schreibt da Jürgen Kaube, wie immer brillant in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Mafia-Pate Donald Trump. Ja, natürlich, man kann sich darüber lustig machen und das gibt schöne anekdotische Parallelen, aber viel interessanter ist ja letztlich der Punkt, was müsste man Trump erwidern? Wir haben ja sehr schön ungefiltert seine Weltsicht gesehen und die ist relativ einfach. Nicht unbestechend. Er hat da schon einen Punkt, aber ich werde dann gleich etwas Kontrapunktisches dazu zu sagen haben. Seine Argumentation ist im Grunde an die Europäer. Er hat gesagt, schaut, Freunde, ohne uns gäb's euch gar nicht. Würdet ihr gar nicht existieren. Wir kaufen euch Produkte ab. Das heißt, der ganze Wohlstand, den ihr da habt, den habt ihr nur, weil ihr uns verkaufen könnt. Also ihr wärt im Armenhaus, wenn die Amerikaner nicht euch all diese Dinge abkaufen würden. Das ist mal das Erste. Und deshalb habt ihr diese Handelsüberschüsse. Das ist im Grunde ein Diebstahl am Volksvermögen der Vereinigten Staaten von Amerika. Zweitens, wir haben euch im Ersten Weltkrieg rausgehauen. Wir haben euch im Zweiten Weltkrieg rausgehauen. Wir haben euch im Kalten Krieg rausgehauen. Und wir halten euch auch jetzt mit unserem Militär die potenziellen Aggressoren und Bedrohungen und Gefahren vom Hals. Nicht falsch. Die Amerikaner haben tatsächlich viel mehr Geld ausgegeben fürs Militär. Und gleichzeitig hat Trump gesagt, und wenn ich eben diese EU anschaue, natürlich um hier etwas denn das Gegenüber in eine defensive Position zu bringen, wenn ich mir dieses EU-Gelände anschaue, Europa, das ich so sehr liebe, meine Eltern kommen aus Europa, meine Mutter ist Schottin, mein Vater ist Deutscher, ich liebe Europa, das hat er bekräftigt, aber ich kann Europa nicht mehr wiedererkennen mit dieser suizidalen Migrationspolitik, mit diesen Flüchtlingsströmen und dann der Ukraine-Krieg, der hat ja gar nichts mit uns zu tun, das ist auch so eine europäische Misswirtschaft, die ihr da betreibt und ihr müsst diesen Krieg auch selber beenden und ihr müsst das lösen und eigentlich nur aus karitativer Nächstenliebe sind wir Amerikaner überhaupt bereit, jetzt auch noch diese lästige EU-Problematik, dieses EU-Problem für euch zu lösen. Und das Einzige, was ich als Gegenleistung will, ist ein Stück Eis in der Antarktis und das wollt ihr mir nicht geben und das ist doch eine schändliche Sache. Und tatsächlich, man hätte, wenn man dieser Argumentation folgt, gleich das Taschentuch rausnehmen müssen, um da etwas zu weinen vor lauter Mitleid mit den Amerikanern. Man hätte aber vielleicht etwas anderes sagen können. Zum Beispiel, erstens, also die Vereinigten Staaten von Amerika, die gäbe es nicht ohne Europa. Ich meine, woher kommen denn eigentlich die Gründer der Vereinigten Staaten? Das sind alles exilierte Europäer. Das sind zum Teil Verbrecher gewesen, die man hier einsperren oder köpfen oder hängen wollte. Die sind natürlich ausgebüxt da auf diesem neuen Kontinent. Dann haben wir die politisch und religiös Verfolgten, vor allem auch die radikalen Protestanten, die Frömmler würden wir sagen. Die sind da ausgezogen, ein neues Jerusalem zu gründen mit Hexenprozessen und allem, was dazugehört. Wobei, das hatten wir auch diesen Unsinn in Europa immer wieder. Die Hexenprozesse sind ja nicht weg, die kommen auch heute wieder. Wir sehen sie gleich zum Beispiel in Frankreich jetzt gegen Marine Le Pen oder was in Deutschland mit der AfD passiert. Das ist ja auch im Grunde ein moderner Hexenprozess, eine Hexenverbrennung, die da stattfindet, exemplifiziert dann Frau Weidel, so wie die da durchs Fegefeuer des Moralismus immer wieder durch den Grill gedreht wird, da dieser Anfeindungen. Also wir sollten da ja nicht abheben und uns moralisch überlegen fühlen. Und dann natürlich die Supertalente, die Nobelpreisträger, die Hochintelligenten, vor allem natürlich auch die jüdische Bevölkerung, die man unterdrückt, die man ermordet, die man geschändet hat in Europa, weil man eben mit dieser sozialen Mobilität nicht fertig wurde. Aber die Amerikaner sind letztlich ein Produkt der europäischen Kultur. Also wir wollen die Kirche hier dann doch im Dorf lassen. Mit den Kriegen, das stimmt, das muss man ihnen und darf man und hat man ihnen hoch anzurechnen. Natürlich auch die Militärausgabe, der militärische Schutzschirm. Ohne die Amerikaner wäre die Sowjetunion vielleicht bis nach Lissabon durchmarschiert. Wer weiß? Aber die Amerikaner mussten ja nicht gezwungen werden, hier ihre Militärbasen aufzustellen. Sie haben natürlich machtpolitische Interessen, um natürlich auch ihre globale Rolle auszuspielen, die sie selber ausgespielt haben. Auch dazu hat man sie nicht gezwungen. Und die Amerikaner sind also nicht auf den Knien angebettelt worden, hier eben Soldaten und so weiter Einrichtungen zu platzieren. Also so einfach ist das nicht. Und wenn wir dann etwas in die Gegenwart kommen, bei den nicht erkennbaren europäischen Städten, ja, da muss man erwidern, ja, Entschuldigung, woher kommen diese Flüchtlingsströme? Wer hat uns eigentlich all diese Flüchtlingsströme da eingebrockt in Syrien, in Nordafrika, all diese Kriege überall? Das waren ja vor allem amerikanische Kriege. Ihr seid ja verantwortlich. Und der Gipfel, also eine Frechheit geradezu, ist es den Europäern, den Ukraine-Krieg anzuhängen. Denn es waren Amerikaner, amerikanische Sicherheitsberater, die diese Theorie ausgebrütet haben, ursprünglich Engländer, aber die Amerikaner haben es dann aufgegriffen, Brzezinski, der Sicherheitsberater damals von Jimmy Carter. Ja, diese Herzland-Theorie, dass man da die Ukraine unbedingt den Russen wegbrechen muss, um Russland zu einer Regionalmacht herunterzudrücken. Ich zitiere den früheren Präsidenten Barack Obama. Die haben da angeheizt, geschürt und provoziert, und zwar sehenden Auges mit der NATO. Die amerikanischen Botschafter haben schon 2008 geschrieben, wenn wir da weitermachen mit der NATO in der Ukraine, faktisch die da hineinziehen, auch Truppen stationieren, die Georgier in die NATO hineinholen, sozusagen Zweiflankenangriff gegen Russland. Ich meine, das ist ja unglaublich, das haben die Amerikaner gemacht. Also sie haben ja diesen Krieg geradezu heraufprovoziert. Und wer war dann am Maidan bei diesen Umstürzen in Kiew an vorderster Front dabei? Victoria Nuland und John McCain, der ehemalige Präsidentschaftskandidat und verstorbene Kriegsheld. Ich meine, das sind Amerikaner gewesen, die da an vorderster Front diesen Ukraine-Krieg mit angeheizt haben. Und jetzt einfach zu behaupten, das ist da der kranke Kolonialismus der Russen. Also ich sehe die Russen da eher in der Defensive, die sagen, wir wollen hier keine NATO in unserer Einflusssphäre. Und wenn sich jetzt alle empören, das Denken in Einflusssphären, das ist ja ein riesiger Skandal. Entschuldigung, was haben da eigentlich die Europäer gemacht während der Suez-Krise in den 50er Jahren, als sie da mit Truppen die Franzosen und die Briten hingegangen sind? Was haben die Europäer jahrhundertelang gemacht? Großmacht- und Einflusssphärenpolitik. Und wenn das jetzt der Russe einmal macht, dann ist man sozusagen die empörte Mutter Teresa, hier quasi der eingebildete Jesus, der den Zeigefinger hält und vor moralischer Indignation gewissermaßen sich ins Monumentale aufdröhnt. Wo sind wir denn da eigentlich? Völlig lächerlich. Aber eingebrockt haben uns den Ukraine-Krieg die Amerikaner. Ja, selbstverständlich. Und das muss man ihnen mal mitteilen. Übrigens auch die Finanzkrisen der letzten Jahre sind ja immer von Amerika ausgegangen. Immobilienkrise, Bankenzusammenbrüche, das schwappte ja dann auf Europa über. Also man müsste hier schon mit aller Freundschaft, aber doch robust, dem US-Präsidenten vielleicht ein bisschen dagegenhalten. Aber die EU hat sich natürlich in eine Defensive hineinmanövriert, rhetorisch, weil man sich eine Theorie zurechtgelegt hat zum Ukraine-Krieg, die tatsächlich die Amerikaner und übrigens auch Europa von jeder Mitverantwortung entlastet. Und jetzt wirst du plötzlich von den Amerikanern vorgeführt und da hast du dich selber entwaffnet auf der argumentativen Seite. Ja, da ist man selber schuld. Aber eben, darum sage ich, diese Kälteduschen, diese Schocktherapie, die jetzt da die EU erlebt, sowohl von Seiten Amerikas, aber auch von Seiten Russlands, das ist auch eine Schocktherapie. Das ist die Rückkehr der Geopolitik, der Raubtiere und der Interessen. Und es kommt eben nicht gut heraus, wenn man die Interessen einer Atommacht verletzt, beispielsweise in der Ukraine. Und das hat immer Konsequenzen. Und ich hoffe, und eine der Konsequenzen, ich bin sicher, wird sein, dass man in der EU auch wieder zur Vernunft kommt. Gestern noch, ich habe in der Schweizer Ausgabe jetzt länger darüber gesprochen, meine Ambivalenz, mein Zwiespalt, mein innerer Zwiespalt bei Selenskyj-Reden. Zum einen habe ich Verständnis, zum einen ärgere ich mich über diesen Präsidenten und seine am WEF, ich deute das nur an, schauen Sie sich die längere Variante im Schweizer Daily an, seine wirklich beängstigende, ins Größenwahnsinnige hineinspielende Rede da am WEF, gipfelnd im Satz, Zusammen sind wir unbesiegbar. Aufrufend an die EU, sich jetzt endlich zur Tat, zur Handlung durchzubrechen und sich durchzuringen, so, das ist das richtige Wort, gegen Russland hier zur Tat zu schreiten. Das sind also Parolen, meine Damen und Herren, die kommen also aus dem absoluten Giftschrank da, der europäischen Geschichte. Und dass dann am Schluss das WEF-Publikum auch noch aufsteht und stehend applaudiert, das ist ja unglaublich, denn keiner dieser Standing Ovations Leute da, die roboterhaft fast schon reflexhaft aufgestanden sind, die würden ja nicht selber zur Waffe greifen und da diesen Parolen Folge leisten. Also das ist dann schon etwas, ja, das spielt dann schon fast etwas ins, ich hätte jetzt fast gesagt, ins Unappetitliche hinein. Russland hat nach Gesprächen des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml erstmals seine Teilnahme an Verhandlungen mit der Ukraine heute in Abu Dhabi bestätigt. Also, ungeachtet all dieser Nebenschauplätze da am WEF, bewegt sich die Welt wieder in eine richtige Richtung. Das hoffe ich, ich glaube es aber auch. Die EU äußert erhebliche Zweifel an Trumps Friedensrat. Ja klar, die EU ist vor allem ein Kriegsrat, aber ich ziehe den Friedensrat dem Kriegsrat vor. Lieber ein Friedensrat mit ungewissen Erfolgsaussichten mehr als eine Verlängerung dieser Kriegsräte, die wir in den letzten 3-4 Jahren hier bis zum Abwinken mitbekommen haben. Flatter Trump or fight him. Smart billionaires do both. Ja, muss man Trump bekämpfen oder muss man sich ihm anschleimen? Das fragt die Financial Times und sie sagt, die schlauen Milliardäre tun beides. Dann Gavin Newsom, der kalifornische Gouverneur, der also aussieht wie ein Filmstar, wie wenn er aus einem Hollywood-Film, in dem er den amerikanischen Präsidenten verkörpert, jetzt in die Wirklichkeit herübergeflutscht ist, der war auch am World Economic Forum in Davos und hat sich als Gegengift zu Trump inszeniert und hat das natürlich auch wieder mit bewundernswerter Eloquenz und Rhetorik getan, während Trump seine Leistungen in den schönsten Farben monumental darlegte, hat Gavin Newsom das Gegenteil gemacht, das in Grund und Boden gestampft und seine Leistungen in Kalifornien in den schönsten Farben dargestellt. Also das sind wirklich Parallelwelten, die da hochgezogen wurden. Was ihm allerdings jetzt eher negativ ausgelegt wird, ist, dass Gavin Newsom ein Selfie gemacht hat mit dem Milliardärsohn Alexander, glaube ich, heißt der Soros. Das ist so ein, ja, der Milliardärs-Wohltäter und, ja, Politaktivist im Hintergrund. Und das wird jetzt natürlich auch von, jetzt nicht gegen Newsoms als Bestätigung dessen empfunden, dass er eben ein abgehobener Teppichetagenpolitiker ist, der sich da mit dem polyglotten internationalen Gutmenschen-Jet-Set verbündet. Und das ist nicht unbedingt das, was in Amerika die Wahlaussichten der Demokraten erhöht. In einem Interview mit dem Wall Street Journal hat er aber sehr witzig auch und eben eloquent Trump in den Senkel gestellt. Ja, das sei ein T-Rex, eben ein fleischfressender Dinosaurier. Und die Europäer müssten jetzt einfach mal zusammenstehen und diesem T-Rex da die Zähne zeigen, sonst würden sie da in seinem Verdauungstrakt landen. Also das so die dann ziemlich prosaischen Diskussionsrangeleien am Rande des World Economic Forum. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Hier noch unsere neue Ausgabe, die ich Ihnen gestern nur in ganz groben Strichen gezeigt habe. Wir beschäftigen uns mit dem Ende der freien Rede, leider auch in der Schweiz. Also die EU vergiftet da die Schweiz. Diese Praktiken schwappen auch bei uns rüber. Wehret den Anfängen, kann man nur sagen. Aber Ihnen wünsche ich allen einen wunderbaren und entspannten guten Tag hier aus den Bündner Bergen. Und wie Sie meinen Pullover entnehmen können, es gibt also nicht nur Davos in der Schweiz, obwohl Davos ist ein sehr schöner Ort. Also der Ort ist natürlich etwas städtisch geprägt. Ich habe ein romantisches Verhältnis zu Davos, weil ich dort immer im Skilager war. Kloster ist natürlich wunderbar gewachsen über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Etwas beschaulicher. Dann St. Moritz ist gewissermaßen die Krone des Oberengadins. Aber auch eine wunderschöne Schweizer Gegend. Dann haben wir noch das Berner Oberland. Da könnte man auch einen Grindelwald-Pullover oder Wengen oder Mürren tragen. Das sind natürlich die legendären Bergsportorte und auch im Kanton Wallis in der Westschweiz, selbstverständlich Verbier. Und das leider wegen der Brandkatastrophe, so fürchterlich in die Schlagzeilen geratene Grand-Montana, mit einer anderen architektonischen Färbung, stärker auch vom französischen Einschlag her geprägt. Aber es gibt nicht nur Davos in der Schweiz, wenn wir uns diese Bemerkung noch erlauben dürfen. Alles Gute, bis bald und einen schönen Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Leser. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.